Komorak verfluchte das Klagelied der Alarmsirenen, das durch den engen Gang schallte, der zur Brücke der Matach führte. Seine schweren Stiefel klapperten auf den Metallgittern, und den paar Untergebenen, die zwischen ihm und der Tür zum Kommandozentrum des Schiffes standen, zeigte er knurrend die Zähne. Sofort wichen sie aus, drückten sich gegen die Wände oder tauchten in offene Wartungsgänge ab, um ihm aus dem Weg zu gehen und nicht den Zorn des Kapitäns auf sich zu ziehen. Die schwere Tür öffnete sich, als er näher kam.
»Stellt dieses unerträgliche Gewinsel ab!«
knurrte Komorak, betrat die Brücke und begab sich zum Stuhl des Kapitäns in der Raummitte.
»Bericht!«
Lieutenant Carlock, einer der Waffenoffiziere der Matach, stand an der Konsole nahe der linken Wand.
»Soeben ist ein Föderationsraumschiff in Sensorreichweite gekommen, Captain«, sagte er. »Es handelt sich um ein Schlachtschiff der Constitution-Klasse. Bei aktueller Geschwindigkeit wird es in weniger als 2 Kuwitz in unserem Waffenradius sein.« »Schilde hoch«, befahl der Captain. »Die Waffen auf Bereitschaft schalten.«
Hatte die Sternflotte etwa den Aufenthaltsort des Erdlings herausbekommen, den seine Frau unter der Planetenoberfläche gefangen hielt? Komorak strich sich über den Bart und dachte über seine Lage nach. Sein Instinkt sagte ihm, das Schiff umgehend anzugreifen. Natürlich würde das zu Diskussionen führen, insbesondere bei den ahnungslosen und verweichlichten Bürokraten auf der Heimatwelt. Doch sie würden vergehen, wenn herauskam, dass das Föderationsschiff unrechtmäßig in klingonischen Raum vorgedrungen war. Die stets auf Deeskalation bedachten Regierenden der Erde würden diese Erklärung schon dankbar annehmen und ihre Toten entehren, um ihre wertlosen Existenzen zu schützen.
»Heißt das, das Schiff befindet sich auf Abfangkurs?«
fragte er. Carlock nickte.
»Ja, Captain, wenngleich Ihre Waffen nicht aktiviert zu sein scheinen.«
»Vielleicht verfügt dieser Erdkapitän über den Mut, der seinen Anführern fehlt«, dachte Komorak und wandte sich neugierig geworden zu seinem Kommunikationsoffizier um. »Öffnen Sie einen Kanal und rufen Sie sie.«
»Ja, Captain«,
antwortete Lieutenant Mondol von der Kommstation.
»Das Schiff nähert sich dem Waffenradius«,
berichtete Carlock. Als sich Mondol wieder zu Komorak drehte, war sein Gesicht eine Maske der Unsicherheit.
»Ich habe eine Antwort erhalten, Sir.«
»Wie lautet sie?«
knurrte Komorak.
»Der Captain des Schiffes behauptet, dass Sie unrespektable Handlungen mit Ihrer Mutter vollführen, Sir.«
Es dauerte einen Moment, bis Komorak verstanden hatte. Dann biss er die Zähne zusammen und ließ ein tiefes, unheilvolles Heulen hören.
»Ziehen Sie auf dieses Schiff, wir eröffnen das Feuer!«
»Sie aktivieren Ihre Energiewaffen«,
rief Carlock.
»Sie feuern!«
Einen Augenblick später spürte Komorak, wie das Deck unter seinen Füßen vibrierte und hörte den krächzenden Protest der Stützstangen an den Wänden der Brücke. Die Schilde der Matach hatten den Großteil des Angriffs aufgefangen, doch schloss dies noch keine Schäden aus.
»Bericht«,
befahl er.
»Minimaler Energieverlust in den Steuerborddeflektoren«,
sagte Carlock.
»Das feindliche Schiff dreht sich und ändert seinen Kurs.«
»Auf den Schirm!«
Komorak sah, wie das kleine, stromlinienförmige Schiff auf dem Monitor entlangflog. Die Darstellungssoftware setzte die glänzende Hülle des Sternflottenschiffs in starken Kontrast zu dem tiefschwarzen Weltall dahinter. Auf diese Entfernung konnte er sogar die Schrift auf der Außenhülle ausmachen. Wer auch immer dieses Schiff kommandierte, besaß entweder Mut oder war schlicht wahnsinnig.
»Feuer!« rief Komorak. »Machen wir sie manövrierunfähig!«
»Sie gehen auf Warp-Geschwindigkeit, Captain«,
sagte Carlock zu seiner Linken.
»Steuerverfolgungskurs berechnen«,
bellte Komorak. Zunächst hatte er das Föderationsschiff in Splitter aus glühendem Metall zerbersten lassen wollen, doch nun wünschte er sich, seinem Kommandanten in die Augen zu sehen.
»Der Sicherheitsdienst soll ein Team zusammenstellen, um das Schiff zu entern. Ich will das schlagende Herz dieses Kapitäns in Händen halten.«
Als der Warp-Antrieb der Matach einsetzte, spürte Komorak die Vibrationen im Boden. Die Sterne auf dem Monitor dehnten sich zu vielfarbigen Streifen aus.
»Kurs und Geschwindigkeit angleichen!«
Komorak sah, wie das Schiff in der Darstellung sekündlich größer wurde. Wie es schien, wollte der Erdkapitän nun fliehen wie ein geschlagener Targ. Was hoffte er dadurch zu gewinnen? Die Antwort darauf bekam Komorak von dem Alarm, der von Carlocks Station erklang, als das Sternflottenschiff plötzlich vom Schirm verschwand.
»Was?«
fragte er und setzte sich auf.
»Captain«,
rief der Waffenoffizier überrascht,
»Sie sind aus dem Warp gegangen, haben den Kurs geändert und steuern nun auf den Planeten zu.«
Etish Katami hörte die Endeavour protestierend knarren, als das Raumschiff aus dem Subraum trat. Vor ihr tanzten Nilakantas Finger über die Steuerkonsole. Ohne weitere Anweisungen Katamis sprang das Schiff in den Warp zurück und der Captain wurde in den Sitz gepresst, während die Trägheitsdämpfungssysteme mit den schnellen Veränderungen fertig zu werden versuchten. »Mok wird mich umbringen, wenn ich sein schönes Schiff kaputt mache.«
»Zeit!« rief Katami. »Etwa 15 Sekunden«, antwortete Klisiewicz von der Wissenschaftsstation. »Das klingonische Schiff geht auf Abfangkurs und beschleunigt. Alle Waffen sind aktiviert.«
Es würde eng werden, wusste Katami. Verdammt eng. Sie war kein Fan solcher wagemutigen Aktion, wie sie und ihr Schiff sie gerade versuchten. Raumschiffe der Constitution-Klasse waren für derartige Manöver nicht gebaut, auch wenn Mok ihr versichert hatte, dass die Endeavour dieser Herausforderung mehr als gewachsen war. Trotz der Zuversicht ihres Chefingenieurs plagten Katami noch immer die Bilder eines um sie herum auseinanderbrechenden Schiffes. Natürlich galt es normalerweise auch nicht als clevere Taktik, einen klingonischen Captain zu ärgern, doch hatte es hervorragend funktioniert. Das feindliche Raumschiff hatte seine Position verlassen und der Endeavour ermöglicht, sich dem Planeten zu nähern.
»Wir kommen in Transporterreichweite«,
berichtete Nilakanta vom Steuer. Auf dem Bildschirm wuchs die blaubraune Kugel namens Myrdonje 5 mit jeder Sekunde. Irgendwo da unten wartete Lieutenant Ming Xiong auf seine Rettung, sofern Karen Marcus und die Tolianerin Nesrin recht hatten.
»Stehen die Koordinaten fest?« »Jawohl, Captain«, antwortete Klisiewicz. »Näher als an den Eingang des Bauwerks kommen wir allerdings nicht heran.«
»Verflucht!«
»Verlangsame auf Impuls«, berichtete Nilakanta. »Jetzt!«
Abermals erbebte die Endeavour, als das Schiff aus dem Warp fiel. Das Bild von Myrdonje 5 erfüllte den Monitor.
»Schilde senken«, befahl Katami. »Transporterraum, Energie!«
Während sie die Worte aussprach, zählte sie in Gedanken schon die Sekunden ab, die ihr blieben, um ihre Leute auf die Oberfläche zu beamen.
»Captain«, rief Klisiewicz, »Sie sind hier!«
Über das Intercom hörte Katami die Stimme des diensthabenden Offiziers aus dem Transporterraum.
»Transport abgeschlossen, Captain!« »Schilde«, befahl sie, »Steuer, bringen Sie uns weg!«
Sie hatten ihr Paket abgeliefert. Jetzt mussten sie Zeit schinden, und es ging nur, indem sie dem klingonischen Kommandanten einmal mehr übers Gesicht fuhren.
»Komm und hol mich!«
Als der Transporterstrahl nachließ, betrachtete Lieutenant Jean Lasalla ihre Umgebung. Mit gezogenem Phasergewehr suchte sie nach Gefahren. Einen kurzen Moment lang war ihr, als würde ihr schwindelig, doch tat sie das Gefühl als Einbildung ab, die auf die unorthodoxe Transportmethode zurückzuführen sein musste, mit der sie und ihr fünfköpfiges Team von der Endeavour heruntergebeamt worden waren. Sicherlich nicht meine erste Wahl. Die Sensoren waren nicht in der Lage, das Jedi-Bauwerk vom Orbit aus zu scannen, also musste ein Außenteam ran und vor Ort nach dem vermissten Lieutenant Xiong suchen. Laut Dr. Carol Marcus hatte man diesen nach seiner Entführung auf Irylon hierher gebracht. Die Details waren Lasalla nur ungefähr vertraut, doch soweit sie wusste, hatte der emsige junge Lieutenant irgendeinen Weg gefunden, unbemerkt um Hilfe zu rufen. Dabei sollten ihm die Klingonen und die Jedi-Geräte sogar geholfen haben, hieß es. Den Planeten zu finden, auf dem Xiong war der einfache Teil gewesen. Den Mann zu finden und zu retten, war etwas ganz anderes. Zum einen gab es da dieses klingonische Schlachtschiff im Orbit von Myrdonje 5, dessen Captain sicherlich nicht begeistert davon war, dass die Endeavour einfach so auftauchte und den Gefangenen mitnahm. Captain Katami befasste sich aktuell mit diesem Problem, was die Suche nach Xiong, Lasalla und ihrem Sicherheitsteam überließ. Das und der Umgang mit den Klingonen, die hier unten sein mochten und von einer Rettungsmission ebenfalls nicht begeistert sein dürften.
»Deshalb haben wir Geschenke dabei«,
dachte sie und lehnte den Griff des Phasergewehrs gegen ihre rechte Schulter. Sie untersuchte die Umgebung und fand, dass sie der Beschreibung nahezu genau entsprach, die der Transporter-Chief ihnen vor dem Beamen gegeben hatte. Sanft geschwungene Hügel voller Bäume und anderer Vegetation vermittelten eine friedliche Atmosphäre, doch Lasalla wusste, dass die Gefahr nicht weit war, vielleicht sogar direkt unter ihren Füßen, bereit jederzeit und wie aus dem Nichts aufzutauchen.
»Konzentrier dich, Lieutenant!«
Sie blickte Ensign Paul Simpson an, eines ihrer Teammitglieder, und deutete auf den Tricorder in dessen linker Hand.
»Haben Sie was?«
»Ich empfange Energiesignaturen«, sagte Simpson und studierte seine Anzeigen. 300 Meter voraus!« Er deutete auf die schwarze Fassade auf einem nahegelegenen Hügel.
»Da drin!«
»Nun denn,
noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde«, zitierte La Salle. Sie erinnerte sich genau an ihre letzte Begegnung mit den Jedi und deren Technik vor einigen Monaten auf Arylon. Jene Missionen waren mit dem tragischen Tod ihres ehemaligen Captains Zhao Sheng und vieler weiterer guter Leute einhergegangen, manche davon ihre Freunde. Der zweite Besuch der Endeavour hatte beinahe zur Katastrophe geführt, da der rätselhafte Jedi-Gegner fast den ganzen Planeten zerstörte. Captain Katami hatte der Mannschaft versichert, dass die Jedi dieses Mal keine Bedrohung darstellten, doch hielt das La Salle nicht davon ab, die Umgebung ständig nach Anzeichen der kristallinen Monstrositäten abzusuchen, denen sie und ihr Team sich auf Arylon gestellt hatten.
»Ich suche auch nach ihnen«, sagte Ensign Hammond, ein weiterer Überlebender dieser Schlachten. Nach einem Moment zwang sich der jüngere Mann zu einem Lächeln. »Wir sollten froh sein, es dieses Mal nur mit Klingonen zu tun zu haben.«
»Klar«, antwortete La Salle humorlos und verzog das Gesicht.
»Okay, legen wir los.«
Den Lauf ihres Phasergewehrs nach vorn gerichtet, trat La Salle auf den Eingang des jahrhundertealten Jedi-Bauwerks zu.
»Folgen Sie mir!«
Die Mündung des Disruptors füllte Xiongs Sicht aus wie ein großes, zahnloses Maul, und sein Besitzer schlug es ihm ins Gesicht.
»Beweg dich!«
schrie der klingonische Wächter und deutete Xiong mit der Waffe die Richtung an. Der Lieutenant hob die Hände und befolgte die Anweisung. Es ging in eine Ecke der Kammer weg von der schwarzpolierten Computerkonsole und dem Kristallsockel, in dem sich das Jedi-Artefakt momentan nicht befand. Ein weiterer Wächter, kaum kleiner als ein riesiger Kollege, zielte mit seinem Disruptor auf Testin und befahl dem Tolianer, es Xiong gleich zu tun.
»Was passiert hier?«
fragte Testin. Xiong schüttelte den Kopf.
»Weiß ich nicht.«
Im ersten Moment waren er und sein tolianischer Begleiter noch bei der Arbeit gewesen, wie an all den anderen ungezählten Tagen und Wochen ihrer Gefangenschaft durch die Klingonen, und im nächsten musste der größere der Wachen eine Art alarmierende Nachricht via Kommunikator erhalten haben. Was auch immer man dem Klingonen gesagt hatte, es hatte ihn aufgebracht. Sekundenlang hatte sich Xiong gefragt, wann und ob der aufgeregte Wachmann ihn in den Kopf schießen würde.
»Ruhe!«
grollte der Wächter und entblößte seine Zähne. Von irgendwo außerhalb der Kammer hörte Xiong Waffenfeuer. Allerdings nicht die Geräusche der klingonischen Disruptoren, sondern zweifelsfrei der Phaser der Sternenflotte. Ein tiefes Trillern, das durch die Korridore hallte. Eins, zwei, drei konnte er ausmachen. Dann folgte ein Chor aus Disruptorschüssen.
»Sie sind hier.«
Xiong spürte, wie sein Puls sich vor Hoffnung und Erwartung beschleunigte und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Nun begriff er, was das Konzert außerhalb der Kammer bedeutete. Irgendwer irgendwo hatte die Nachricht empfangen, die er in den Testträgersignalen versteckt hatte, die ihnen dank des beispiellosen Zugriffs auf die Jedi-Technologie des Artefakts gelungen waren. Sein Plan war riskant gewesen, weil ihm wenig Zeit gegeben war, sich mit dem rätselhaften Kristall vertraut zu machen. Lorca oder Captain Komorak hätten seine Botschaft genauso gut bemerken können wie die Mitglieder einer möglichen Rettungsmission. Der andere Wächter begab sich zum Eingang der Kammer und suchte nach der Quelle der Unruhen. Auch sein Kollege blickte aufmerksam zum Durchgang, wenngleich sein Disruptor nach wie vor auf Xiong und Testin ruhte. Xiong dachte kurz darüber nach, ihm die Waffe zu entreißen, doch würde er einen klingonischen Soldaten nie überrumpeln können. Testin sah das anders. Mit einer Reihe verstörend hoher Kreischlaute, die den Wachmann verwirrten, sprang der Tolianer plötzlich vor, die oberen Extremitäten erhoben. Bevor der Klingone reagieren konnte, war er heran und trieb dem Wächter seinen Arm wie einen Speer durch die Brust. Der Klingone heulte vor Schmerz und Schrecken, als der Arm aus seinem Rücken wieder heraustrat. Pinkfarbenes Blut spritzte auf den Boden und die Wand hinter ihm. Testin riss den linken Arm hoch, traf den Klingonen am Kinn und drängte weiter, bis das spitze Ende des Armes am oberen Ende des Schädels wieder zum Vorschein kam. Der Klingone wurde schlaff und sein Disruptor fiel aus seinen Händen. Xiong war baff, entsetzt sogar, konnte sich aber lange genug zusammenreißen, um die Waffe aufzuheben. Groß und plump wirkte sie in seiner Hand, er hörte Schritte auf sich zukommen und als er aufblickte, sah er den anderen Wachmann, und schon sirrte ein Energiestrahl dicht an seinem Kopf vorbei und schlug in die steinerne Wand hinter ihm. Xiong duckte sich nach links, umklammerte den Disruptor mit beiden Händen und feuerte. Der Schuss traf den Klingonen in der Brust, trieb ihn zurück und riss ihn von den Beinen. Der Wächter knallte gegen die Computerkonsole und fiel leblos zu Boden, ein großes, qualmendes Loch im Oberkörper.
»Jemand hat uns gefunden«,
sagte Xiong und vertrieb die grauenvollen Bilder der Exekution durch Testin aus seinen Gedanken. Dann rannte er durch die Kammer zu seinem Trikorder.
»Wir müssen hier raus!«
Auf dem Kistenstapel, aus dem er sich einen Arbeitsplatz eingerichtet hatte, schob er einen der kleineren Behälter zur Seite und nahm sich die Trikorder-Datendisks, die er dort versteckt hatte. Darauf befand sich alles, was er über seine hiesige Arbeit aufzeichnen konnte, auch die Fortschritte, die ihm und Testin mit dem mysteriösen Objekt aus dem Sarkophag gelungen waren. Die gesammelten Informationen waren von unschätzbarem Wert für die Erforschung der Jedi durch die Sternenflotte.
Vorausgesetzt, wir schaffen sie hier raus, ohne getötet zu werden.
»Komm«, sagte er und hängte sich den Trikorder über die Schulter. Als er sich zu Testin umdrehte, weiteten sich seine Augen, und Xiong war sich sicher, dass sein Herz einen Schlag aussetzte. Lorca stand am Eingang der Kammer und hielt einen Disruptor in der Rechten, den sie auf Testin richtete. Der Tolianer wich zurück, weg von der Klingonin. Xiong hob die Waffe des toten Wachmanns, wollte anlegen, doch er war zu langsam. Ohne ein einziges Wort drückte Lorca ab.
»Nein!«
brüllte Xiong. Aber es war geschehen. Der Disruptorstrahl traf Testin und sein spindeldürrer, kristalliner Körper erbebte unter der Wucht der Energie. Ein Schmerzensschrei hallte von den glatten Wänden der Kammer wieder und ging in das grauenvolle Geräusch eines zersplitternden Leibes über. Xiong duckte sich hinter einer der Kisten und hob die Arme, um sich vor den kristallinen Resten von Testins Raumanzug zu schützen, die im ganzen Raum niederregneten. Der grausame Mord an Testin ließ ihn erzittern. Xiong lugte um die Ecke der Kiste und sah, wie Lorca in den Raum trat und die Waffe direkt neben dem Körper nach ihm suchte. Als sie ihn erblickte, lächelte sie zufrieden wie ein Wolf und zielte erneut.
»Dein Nutzen ist beendet, Erdling!«
Xiong sprang nach links, stand auf und brachte seinen eigenen Disruptor hoch. Sein Schuss war schlecht und verfehlte Lorca über ihrer rechten Schulter. Die Klingonin zuckte nicht einmal, sondern richtete ihre Waffe wieder auf ihn. Xiong duckte sich, um ihr auszuweichen. Dann hörte er das hohe Wimmern eines Sternenflottenphasers, und für einen kurzen Augenblick erstrahlte Lorcas gesamter Leib im Licht eines kobaltblauen Energiestrahls. Mit einem überraschten Grunzen fiel sie schlaff zu Boden, und Xiong starrte seiner Gegnerin mit großen Augen nach. Eine Welle der Erleichterung überkam ihn, als er Lieutenant Jean Lasalla den Raum betreten sah, die Waffe gehoben und auf der Suche nach weiteren Zielen. Als sie Xiong erblickte, lächelte sie.
»Waren Sie das, der nach einer Mitfahrgelegenheit gerufen hat?«
Zum ersten Mal seit Wochen wollte Xiong lachen, doch blieb es ihm beim Anblick der zahllosen Kristallsplitter auf dem Boden im Halse stecken. Sie waren alles, was von seinem Freund Testin geblieben war.
»Das war ich«,
sagte er sanft und betrachtete Lasalla. Hinter ihr betraten weitere Mitglieder ihres Sicherheitsteams den Raum. Einige von ihnen postierten sich am Eingang, um ihn vor unliebsamen Gästen zu schützen. Wann hatte Xiong diese Frau zuletzt gesehen? Auf der Genoteur-Mission, entsann er sich. Ihr kurzes schwarzes Haar klebte ihr schweißnass am Kopf, und dennoch wirkte der Sicherheitsoffizier auf Xiong so wunderschön wie bei jeder ihrer vorherigen Begegnungen. Er deutete auf Lorca.
»Sie ist nicht tot, oder?«
Während er die Frage stellte, merkte er beunruhigt, wie sehr er sich wünschte, dass Lasalla ihm das Gegenteil sagte. Lasalla schüttelte den Kopf.
»Nur betäubt. Keine Opfer, solange es nicht unbedingt sein muss.«
Xiong atmete tief ein und biss die Zähne zusammen.
»Wenn die Klingonen doch nur genauso denken würden.«
»Wir sind nicht die Klingonen«, sagte Lasalla. »Und sieh dir an, was uns das bringt.« Er deutete auf ihr Phasergewehr.
»Was haben Sie eigentlich immer mit dem Ding da zu schaffen? Ein Typ 2 reicht Ihnen wohl nicht.«
Lasalla hob die Schultern.
»Im Gegensatz zu manch anderen Leuten finde ich, dass es auf die Größe ankommt.«
Sie grinste und hob vieldeutig die Augenbrauen, dann nickte sie in Richtung des Korridors außerhalb der Kammer.
»Die Uhr läuft, Xiong. Wir müssen in Bewegung kommen.«
»Okay«, antwortete er und wandte sich dem Ausgang zu. Dann hielt er inne, den Blick auf die Kiste mit dem verschlossenen Sarkophag gerichtet.
»Moment«,
sagte er und deutete darauf.
»Ohne das können wir nicht aufbrechen. Dafür haben wir keine Zeit, Ming«, sagte Lasalla besorgt.
Xiong blickte sie an.
»Wir können es nicht hier lassen. Das ist wichtig, Jean.«
Widerwillig nickte der Sicherheitsoffizier.
»Okay«,